Ich würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Ja, Jesus, wir haben gesungen, dass du in unserer Mitte bist, weil du der Auferstandene bist und lebst. Und wir bitten dich, dass du besondererweise auch jetzt gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist. Ja, was der Geist Christi ist, bitte wirk du in unseren Herzen. Bitte lass uns, wenn wir in dein Wort schauen, dich sehen, von dir angerührt werden, jedem ja, das, was du ihm geben und sagen möchtest, ja, lass diese Worte, die ich spreche, deine Worte sein, mit deiner Kraft und mit deinen Zielen und Absichten. Loben und preisen dich, dass du mit uns auf dem Weg bist, dass du hier bist und dass wir zu dir kommen dürfen. Amen. Was ich am Frühling so mag, alles erwacht zum Leben. Die ersten Blumen wachsen aus dem toten Boden. Bäume, die vorher den ganzen Winter karg und leblos waren, fangen wieder an zu blühen. Es war mal wieder, auch dieses Jahr, ein richtig langer, dunkler und kalter Winter. Aber jetzt scheint die Sonne wieder mehr, es ist wärmer und überall sieht man das Leben aufsprießen. Man geht wieder lieber raus und das alles ist so wohltuend für die Seele. Was wir da Jahr für Jahr beobachten können, ist jedes Mal wie eine kleine Auferstehung. Im Winter ist alles tot und im Frühling kommt das Leben zurück. Man kann es wirklich beobachten. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, können wir nicht beobachten. Es passiert nicht Jahr für Jahr immer wieder. Es ist ein historisches Ereignis, das ungefähr 2000 Jahre zurückliegt. Und man bekommt nicht unbedingt mit, ob es auch wirklich stattgefunden hat. Und damit sind wir genau im Thema für heute. Christus ist auferstanden. Was ist, wenn das wirklich wahr ist? Und wir hatten das schon so ähnlich an Karfreitag. Die, die da waren, die erinnern sich. Karfreitag, wo wir daran gedacht haben, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Und da haben wir auch diese Frage gestellt, ist es wahr, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist? Ich habe gesagt, dass ich mir diese Frage gestellt habe und welche Auswirkungen das denn auf mich hat, haben soll, haben kann. Wenn das wirklich passiert ist, was hat das dann für mich und für uns alle zu bedeuten? Es wirkt manchmal wie eine komplett fremde Sache, die nichts mit meinem Leben heute zu tun hat. Und auch als Christ kann man sich das fragen. Auch wenn man es an sich schon auch glaubt und auch fest davon überzeugt ist. Aber man kann sich fragen, okay, warum erlebe ich die Auswirkungen davon nicht so stark oder nicht so unmittelbar? Kann es dann wirklich echt sein, dass Jesus für mich gestorben ist? Und dann 3 Tage später kommt die nächste Sache dazu, bei der es genauso ist. Dieser Jesus, der für meine Sünde gestorben sein soll, wurde von den Toten auferweckt. Das passiert doch nicht einfach so. Kann das wirklich stimmen? Ich kann das mit meinen Sinnen nicht einfach so topaktuell wahrnehmen, so wie ich wahrnehmen kann, wenn nach einem langen Winter alles wieder zum Leben erwacht. Und dann bin ich vielleicht doch nicht so überzeugt davon. Ich resigniere oder lebe eben doch nicht ganz so konsequent, als wenn das wirklich wahr wäre. Also was, wenn das wirklich stimmt? Was hat das dann für mich zu bedeuten? Darum soll es heute Morgen gehen. Im ersten Punkt, ist es wirklich wahr, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und das zweite, was mache ich dann damit, wenn es wirklich wahr ist? Und wenn wir mal in die biblische Zeit von damals schauen, stellen wir interessanterweise fest, schon Paulus, und auch wie wir von Folge gehört haben, schon bei den ersten Jüngern war das eine Frage. Und auch Paulus, lesen wir später intensiv, musste sich damit auseinandersetzen. Also auch damals war das eine Frage, stimmt das, dass Jesus auferstanden ist, oder stimmt das nicht? Es ging um Wahrheit, ob das wirklich passiert ist. In 1. Korinther 15, sagt Paulus in Vers 12, wenn aber auf der einen Seite gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen dann aber einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Also 2 entgegengesetzte Aussagen. Es wird gepredigt, Jesus ist auferstanden, aber andere sagen, wohl auch in der Gemeinde, nein, das kann nicht sein. Tote stehen nicht einfach so auf. Und dann fährt Paulus fort, ab Vers 13. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, sagt Paulus, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn es das allgemein nicht passieren kann, dann ist es bei Jesus, kann es da auch nicht passiert sein. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, wertlos. Inhaltslos aber auch euer Glaube, der christliche Glaube. Wir Apostel werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, also wir verbreiten Lügen über Gott und von Gott her, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, leer, bedeutungslos. Wenn das so ist, so seid ihr noch in euren Sünden. Und dann, Vers 18, sind auch die, welche in Christus entschlafen, also gestorben sind, verloren gegangen, für immer und ewig. Es gibt für sie kein Leben mehr. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, also wenn Christus wirklich nicht auferstanden ist, so sind wir die elendsten, die bemitleidenswertesten Menschen von allen. Also die ganze Zeit sagt er, was, wenn das wirklich nicht wahr ist? Dann ist das und das. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären alle Apostel Lügner. Und dann wäre auch unsere Schuld gegenüber Gott noch da. Wir wären verloren für immer. Und schon in diesem Leben wären wir die elendsten von allen Menschen. Also er geht es gedanklich einfach mal durch und überlegt, was wäre, wenn es nicht wahr wäre. Es wäre für ihn und auch für alle Christen ein ganz schöner Reinfall. Man hätte sein Leben vergeudet, auch er selbst, weil er hat unglaublich viel auf sich genommen, um genau für diese Sache ein Botschafter zu sein. Wenn aber Jesus nicht auferstanden ist, dann gäbe es bessere Sachen in dieser Welt zu tun. Und er geht es einmal durch. Was wäre, wenn es nicht wahr ist? Was, wenn das wirklich nicht der Wirklichkeit entspricht? Er ist bereit, darüber ins Gespräch zu kommen, das zu diskutieren. Und in dem Abschnitt davor, da hat Paulus schon Gründe genannt dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Weil er ist davon überzeugt. Und der erste Grund, den er da nannte, das war, es gibt Zeugen, die es miterlebt haben. Vers 4, also er leitet es ein, Vers 3, denn ich habe euch vor allem überliefert, das Evangelium, was ich euch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, Karfreitag, und dass er begraben wurde, und Ostersonntag, dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das habe ich euch verkündigt. Und jetzt, Vers 5, er ist auferstanden und ich habe euch weiter verkündigt, dass das passiert ist, dass er Kephas, das ist Petrus, dass er ihm erschienen ist, nachdem er auferstanden ist. Und dann den 12 Aposteln. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind. Einige sind aber auch entschlafen, sind gestorben. Also Jesus war gestorben, aber danach ist er einer Menge Leute erschienen. Sie haben ihn gesehen. Nach seinem Tod lebendig. Und das Grab war leer. Also er ist auferstanden. Er ist zurück ins Leben gekehrt, leibhaftig. Und wenn Paulus hier sagt in Vers 6, von diesen 500 Leuten, von denen leben die meisten noch, dann war das für die Gemeinde in Korinth und letztlich für alle anderen Menschen auch, war das für sie eine Einladung. Leute, ihr könnt nach Jerusalem gehen, nach Judäa. Diese Leute könnt ihr dort ausfindig machen und sie befragen. Damals gab es noch Zeitzeugen, die können dir sehr genau berichten, was sie gesehen und was sie erlebt haben. Das wäre das Gleiche, wenn heute jemand Zweifel am Holocaust hat. Im Moment noch kann man so jemanden einfach zu Leuten schicken, die den Holocaust miterlebt haben. Da kann er sich sehr klar vergewissern, dass es den Holocaust wirklich gab. Und genauso ist es auch damals. Es gab noch Zeitzeugen. Und die sind ein Grund, warum so klar gesagt werden kann, ja, Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Sie können dir davon berichten. Also diese Masse an Zeugen ist ein Grund. Und ein weiterer Grund, den Paulus dann anführt, ist er selbst. Das sagt er in den Versen 8 bis 11. Er hatte nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben wollen. Er hat selbst gegen das Christentum gearbeitet. Er hat die Christen verfolgt. Und das aus tiefer Überzeugung, dass sie falsch liegen und dass sie Lügen verbreiten. Aber Paulus wurde verändert. Jesus hat sich als der Auferstandene auch ihn gezeigt. Das hat ihn verändert. Was anderes hätte Paulus nicht überzeugt. Er wollte den christlichen Glauben nicht annehmen. Er hätte das nicht aus sich selbst herausgemacht. Er hatte auch so schon alles, was er im Leben wollte. Aber er wurde überzeugt, und zwar von Jesus selbst. Und dazu muss Jesus noch am Leben gewesen sein. Also musste er auferstanden sein. Etwas anderes hätte Paulus nicht überzeugt. Also ist es wahr oder nicht? Das war schon damals eine Frage. Paulus weiß, dass man sich damit ernsthaft auseinandersetzen muss und es aber auch kann. Er nennt Gründe dafür. Und jetzt können wir heute aber immer noch sagen, okay, aber das sind ja vor allem Gründe für die Leute damals. Für sie macht es diese Sachen einfacher. Sie konnten zu denen, die es erlebt haben, hingehen. Sie konnten sehen, wie sich Paulus verändert hat, wie er sich da jetzt für eingesetzt hat für diese Sache, sein Leben dafür riskiert hat. Die Leute damals konnten das sehen, ja, können wir sagen. Für uns wird es dadurch nicht einfacher. Wir sind immer noch angewiesen auf diese alten Texte. Ja, und trotzdem, wenn wir es wirklich als historische Frage angehen und wissen wollen, ob das in unserer Wirklichkeit passiert ist, dann haben wir zwei Sachen, die wir auch heute noch beantworten müssen und es auch können. Die erste Frage, wieso kam das Christentum überhaupt erst auf? Wie kam es dazu, dass Menschen ihr ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt haben und ihr Leben dafür riskiert haben? Das ist etwas, was historisch einfach passiert ist und das bis heute da ist. Und die Frage ist, warum? Was ist die Initialzündung für das Christentum? Irgendwas muss da passiert sein. Und die zweite Frage hängt damit zusammen, wieso wurden diese Texte geschrieben? Es gibt einfach mehrere Berichte und Aussagen davon, dass Jesus vom Tod ins Leben zurückgekehrt ist. Diese Texte sind da. Sie wurden von echten Menschen geschrieben. Und die Frage ist, was veranlasste sie dazu? Warum haben wir diese Texte? Sie sind Teil unserer Wirklichkeit, in der wir bis heute leben. Und wenn man darüber weiter nachforscht, glaube ich, kann man feststellen, das, was dafür jeweils die Initialzündung war, war nicht, dass die Leute damit Macht und Einfluss gewonnen haben oder dass sie damit Geld verdienen konnten. Nein, das haben sie nicht. Was das Christentum hervorgebracht hat und warum wir diese Texte haben, die von der Auferstehung Jesu berichten, ist, glaube ich, die Tatsache, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Die Apostel hatten irdisch gesehen nichts davon. Sie wurden deshalb verfolgt. Und auch als gläubige Juden hatten sie schon genug Trost und Halt in ihrem Gott. Aber sie haben sich der Wahrheit verpflichtet gefühlt. Sie wussten, der Gott, der diese Welt gemacht hat, der Gott, der Herr ist über diese Wirklichkeit, in der alle Menschen leben, dieser Gott hat Jesus in dieser einen Wirklichkeit für unsere Sünde bezahlen lassen und er hat Jesus wieder von den Toten auferweckt. Das ist wirklich in dieser unserer Realität passiert. Sie glaubten, dass das wahr ist. Das war ihre Überzeugung und sie haben sich der Wahrheit verpflichtet gefühlt. Was anderes hatten sie dadurch nicht. Und wir können das mal mit einer anderen Sache vergleichen. Zum Beispiel mit der Stadt Troja. In der Antike soll es in der heutigen Türkei die Stadt Troja gegeben haben. Eine wohl große, reiche und einflussreiche Stadt. Die Stadt Troja wird öfters in alten Erzählungen erwähnt. 1000 vor Christus, zum Teil noch älter und zum Teil auch jünger, wird da öfters erwähnt. Und lange Zeit dachte man, Troja, das ist eine erfundene Stadt. Sie wurde das erste Mal von dem großen Geschichtenerzähler Homer erwähnt. Und er hat sich manches auch einfach nur ausgedacht und hat dann große poetische Geschichten daraus gemacht. Sozusagen fiktive Romane, Bücher, Geschichten einfach zur Unterhaltung, auch zur Belehrung, aber auch zur Unterhaltung mit manchen Sachen, die er sich ausgedacht hat. Und er hat auch diese Stadt Troja erwähnt und danach ihm auch andere. Und deswegen vermutete man lange, vielleicht gab es diese Stadt Troja nie. Und vielleicht gab es auch den Krieg zwischen ihnen und den Griechen nie. Und das mit Achilles und all diese Sachen. Weil nirgendwo war diese Stadt Troja. Sie gab es einfach nicht. Wenn es sie wirklich gab, mussten noch irgendwo Überreste von ihr sein. Vor allem, wenn es so eine große Stadt gewesen sein soll. Also vielleicht alles erfunden. Einfach ein spannender Roman. Und dann hat aber jemand noch mal intensiv nach ihr gesucht. Heinrich Schliemann. Und er hat in der Türkei um 1870 rum mit Ausgrabungen angefangen. Eine Stelle, wo er vermutete, dass sie war. Und dann hat er immer mehr von dieser alten Stadt Troja tatsächlich hervorgebracht. Schicht um Schicht, aufeinandergebauter Städte, an dem Ort, wo Troja gelegen haben soll. Also hatte man jetzt auch noch diesen Indiz dafür. Also vermutet man jetzt immer mehr und geht man bis heute weitestgehend davon aus, es gab sie doch. Jetzt hatte man Texte, wo davon gesprochen wird. Und man hatte auch wirklich etwas, was man noch heute sehen kann, dass es da war. Also muss es sie gegeben haben. Bei der Auferstehung Jesu ist es ähnlich. Und meiner Meinung nach aber noch sehr viel deutlicher. Wir haben Texte, die davon sprechen. Und wir haben bis heute etwas, was man sehen kann, dass es da ist. Christen. Leute, die ihr Leben dafür hingeben. Und Christen waren, anders als Troja, zu keiner Zeit der Geschichte verschollen. Seit der Auferstehung Jesu waren sie immer da und haben behauptet, doch, da ist etwas passiert. Und sie bezeugen, auch mit uns ist etwas passiert. Auch wir wurden so dadurch verändert, wie wir es uns zum Teil selber nicht erklären können. Wir wurden verändert durch die gleiche Kraft, die damals Jesus von den Toten auferweckt hat. Da war der gleiche Heilige Geist am Werk, der auch in uns und um uns Wunder tut, bis heute. Und dann hat das Gott, glaube ich, wirklich sehr geschickt gemacht. Je mehr wir uns von ihm verändern lassen, desto glaubwürdiger können wir auch sagen, doch, Gott gibt es wirklich und er kann wirklich übernatürliche Dinge tun, so wie Jesus von den Toten auferstehen zu lassen. Gott will die Botschaft, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, durch Menschen wie dich und mich verbreiten. Menschen, an denen man erkennen kann, dass sie sich wirklich auch von Gott verändern lassen. Und dass er so sehr verändern kann, wie einen Toten lebendig zu machen. Seine Auferstehungskraft, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft wirkt in denen, die zu ihm gehören. Je mehr wir uns von ihm verändern lassen, desto glaubwürdiger sind wir für ihn und für seine Botschaft. Und dann ist die Frage, lassen wir uns von ihm verändern? Wenn wirklich stimmt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann können wir darauf wirklich vertrauen, und dann wird sich das bemerkbar machen. Paulus sagt am Ende von seiner Diskussion, wo es darum geht, was, wenn das nicht stattgefunden hat, am Ende davon sagt er, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Das ist seine Überzeugung. Es stimmt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er nannte Gründe dafür, diskutiert es und kommt zu dem Schluss, er ist wahrhaftig auferstanden. Und weil es stimmt, folgen daraus auch bestimmte Sachen, die wir auch heute in unserem Leben haben können. Darüber wollen wir jetzt noch in einem zweiten Teil nachdenken. Was mache ich damit? Wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, welche Auswirkungen hat das dann? Oder welche Auswirkungen kann es haben? Wenn es wirklich wahr ist, auch wenn ich es nicht immer sehe oder nicht immer vor Augen habe, aber wenn es trotzdem wahr ist, einfach weil es in unserer Welt geschehen ist, Was macht das mit mir? Wie muss ich mich dazu verhalten? Was kann ich machen, dass es sich wirklich auch so auf mich auswirkt, wie es sich auswirken soll? Und da will ich uns mal vier Sachen vor Augen führen, wie sich die Auferstehung Jesu letztlich auswirkt. Und das sind auch alles Sachen, die in der Bibel beschrieben werden und die einem auch fern und fremd vorkommen können. Aber all diese Sachen können wirklich auch so erlebt werden. Und man kann dabei merken, dass auch andere können das merken, wenn sie es bei dir sehen, ja, das ist genau das, was ich auch heutzutage noch brauche und möchte. Also eine erste Sache. Wenn wirklich wahr ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist Jesus auch wirklich rechtmäßig der König über alles. Also das gehört zusammen. Weil er auferstanden ist, wird er einmal alles beherrschen. Diese Logik haben wir in der Bibel an mehreren Stellen und diese Logik haben wir auch in den weiteren Versen 1. Korinther 15. Paulus hatte gesagt in Vers 20, nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Und weil das so ist, sagt er dann weiter, werden auch Menschen eines Tages auferstehen. Die Guten werden auferstehen zum Leben und die Bösen werden auferstehen zum Gericht. Und dann kommt das Ende, heißt es dann, Vers 24. Das Ende der jetzigen Welt, was der Anfang sein wird, von der neuen Welt Gottes, die neue Schöpfung. Der Himmel. Und bis dahin wird Jesus uneingeschränkt und sichtbar herrschen. Vers 24. Dann das Ende, wenn Jesus als siegreicher Herr das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn er, Jesus, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Also Jesus ist, sagen diese Verse, Jesus ist der rechtmäßige Herrscher und seine Herrschaft breitet sich aus. Er hat in seinem Leben, mit seinem Leben, den Tod besiegt und deshalb steht fest, dass er ihn einmal komplett besiegen wird. Und er wird auch alles andere beherrschen. Das ist jetzt noch nicht. Er herrscht noch nicht sichtbar über alles, aber seitdem er auferstanden ist, steht fest, dass er es einmal tun wird. Weil keiner ist größer und mächtiger als er. Er gebietet ihm dem Tod und dem Leben und letztlich gebietet er alles und jedem. Jedem Präsidenten, jedem Kriegstreiber, jedem Bakterium, jedem Molekül. Wenn Jesus mit dem Tod fertig wird, dann wird er auch mit allen anderen Dingen fertig. Gott ist König. Er hat Autorität. Es gibt dunkle Mächte in dieser Welt. Das Böse, den Teufel und sie haben Einfluss. Aber durch die Auferstehung steht Gott als Sieger fest. Er ist stärker als das Böse und als der Teufel und er fordert die Herrschaft über diese Welt von dem Bösen zurück. Und er wird herrschen eines Tages. Gott ist König. Und weil das so ist und weil er stärker ist als alles, kann dich als Kind Gottes nichts von seiner liebenden Herrschaft entreißen. Das haben wir in Römer 8, Vers 32. Anfang davon hatten wir auch schon an Karfreitag. Da heißt es dann ab Vers 34, wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, wo er herrscht, der sich auch für uns verwendet. Also weil Jesus auferstanden ist und weil er neben Gott, dem Allmächtigen, herrscht, ja, was ist dann? Das haben wir dann in den nächsten Versen, Vers 35. Wer wird uns dann scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wenn Jesus das Sagen hat, und er dir seine Liebe geschenkt hat, dann gibt es da nichts, was einen Keil zwischen dich und Gott treiben kann. Denn ich bin überzeugt, Vers 38, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, weil Jesus auferstanden ist und der Sieger ist über alles. Also wenn es wirklich stimmt, dass Jesus auferstanden ist, dann bin ich wirklich ein geliebtes Kind von dem, der am meisten Macht hat in diesem Universum. Und wenn ich weiß, dass das so ist, kann mich das durchtragen. Auch wenn die größten Schwierigkeiten eben doch da sind. Wenn du in deinem Leben irgendwie einfach nicht vorankommst, wenn du lange chronische Krankheiten hast, du von anderen Menschen kaum beachtet wirst. Und auch wenn Krieg in deinem eigenen Land ist. Du wirst nicht immer wissen, warum diese Sachen da sind. Aber was du wissen kannst, ist, diese Sachen, es liegt nicht daran, dass diese Sachen da sind, dass Gott dich nicht liebt. Dieser Grund ist ausgeschlossen. Er liebt dich. Er ist da und er bleibt da. Und er ist letztendlich derjenige, der über diesen Dingen gebieten kann, und er wird es eines Tages auch in vollkommener Weise tun. Und du bist in all dem geborgen, schon jetzt in der Beziehung zu ihm. Und dann hat die Auferstehung Jesu auch heftige Auswirkungen auf eine Zeit, die jetzt noch nicht da ist, die aber auch mal kommen wird. Wenn der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das, was Jesus will, wird am Ende der Zeit sein Wille umgesetzt werden. Und das bedeutet, dass am Ende Rettung da sein wird für die, die zu ihm gehören. Für sie wird es ewiges und umfassendes Heil geben und nichts wird da dazwischen kommen. Kein Tod, keine Krankheit oder sonst irgendwas. Es wird zum Beispiel in 2. Korinther 4 beschrieben. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Und deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir eines Tages auferstehen und vor Gott stehen dürfen, vor dem Allmächtigen, bei dem alle Herrlichkeit ist. Der Tod wird keine Macht über uns haben, sondern Gott wird uns geben, was er uns in seiner Freude und Liebe geben möchte. Also wenn es wirklich stimmt, dass Jesus auferstanden ist, dann wird es uns eines Tages im Himmel so unglaublich gut gehen. Und dann verliert vieles in dieser Welt an Wichtigkeit. Ob du jetzt genug Geld hast, ob du jetzt immer Ruhe und Frieden hast, ob du jetzt eine heile Familie hast. Das sind alles wirklich wunderbare Sachen, Sachen, die ich auch liebe. Und Gott schenkt sie uns in seiner Gnade oft genug. Aber das Beste kommt erst noch. Warum? Weil Jesus auferstanden ist und wir mit ihm leben werden. Das ist eine Wirklichkeit, die ich jetzt noch nicht sehe, weil sie noch nicht da ist. Aber diese Wirklichkeit ist genauso wie die vergangene Wirklichkeit, die ich auch nicht sehe, trotzdem real, weil sie in der Hand Gottes liegt. Eine dritte Sache, von der die Bibel sagt, dass sich so die Auferstehung Jesu direkt auf uns auswirkt. Beziehungsweise sie kann sich so auswirken, wenn wir ihn mit offenem Herzen in unser Leben reinlassen. Weil das ist die Bedingung, dass all diese Sachen, auch die anderen beiden, das ist die Bedingung dafür, dass mir das überhaupt erst gilt. Wenn ich Gott nicht in mein Leben lasse, wird er davon auch nichts in mir wirken und mich davon daran nicht teilhaben lassen. Aber wenn Jesus auferstanden ist und ich ihn in mein Leben lasse, dann ist meine Sünde wirklich weg und vergeben. Und dann ist das Evangelium wirklich wahr. Epheser 2, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Also wir waren wegen unserer Vergehungen gegen Gott, wegen unserer Sünde, waren wir geistlich tot. Aber Jesus hat dafür bezahlt. Und er ist auferstanden und wir werden mit ihm lebendig gemacht. Und dann ist unsere Sünde wirklich weg. Weil Jesus ja schon dafür bezahlt hat und wir nicht nochmal dafür sterben müssen. Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Also wir wurden mit Jesus auferweckt zu einem neuen Leben. Da ist wirklich was Neues da. Da hat schon jetzt etwas angefangen. Da ist jetzt sein Geist in uns. Da ist eine dauerhafte Verbindung zwischen Gott und uns. Seine Verbindung, die nicht mehr getrübt wird. Durch das, was du, wenn du etwas falsch machst, oder wo du was Falsches denkst, oder du was Falsches willst. Wer du bist, hängt nicht von dem ab, was Menschen über dich denken oder sagen. Sondern wer du bist, hängt von dem ab, was Gott über dich sagt. Und was er über dich denkt, das ist wichtig. Und er liebt es, dir gnädig zu sein. Schaut mal, wie stark das vor allem in Vers 4 gesagt wird. Er ist reich an Barmherzigkeit und er liebt uns, nicht einfach so, er liebt uns mit Liebe, er liebt uns mit vieler Liebe. Also das kann kaum stark genug gesagt werden. Gott musste dazu nicht überredet werden, dir gnädig zu sein. Er hat selbst freiwillig alles dafür gegeben, um seine Freude an dir zu haben. Er hat dir so gern deine Verfehlungen vergeben. Es hat ihn alles gekostet, ja. Es war schwer und er musste extrem dafür leiden, ja. Es ist keine billige Gnade, es ist teure Gnade. Und trotzdem, er hat es so gerne gemacht und aus leidenschaftlicher Liebe. Und er macht dir keine Vorwürfe, wenn du es brauchst und wenn du seine Gnade in Anspruch nimmst. Weil Jesus auferstanden ist, steht fest, dass er neues Leben bringt. Egal wie verkorkst dein Leben ist, Gott kann und Gott will etwas mit dir anfangen. Und er will dich auch nicht einfach zu immer mehr frommer Leistung bringen. Er will vor allem dich, dein Herz, Beziehung und Gemeinschaft mit dir. Und das ist so überragend. Der allmächtige Gott, der Gebieter über alles, will einfach Gemeinschaft mit dir und mit mir haben. Wenn das wirklich wahr ist, dann ist das einfach phänomenal. Dann übertrifft das wirklich alles. Und dann möchte ich mit einer letzten Sache schließen. Kolosser 3. Und da haben wir auch wieder wirklich direkt im ersten Vers 1:1 diesen Zusammenhang. Aus der Auferstehung Jesu folgt direkt etwas für uns und unser Leben. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, also wenn er wirklich auferstanden ist und ihr mit ihm auferweckt worden seid, was passiert, wenn ihr ihm euer Leben gebt? Wenn das passiert ist, so sucht, was droben ist. Sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist. Lasst das euch wichtig sein, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also wenn Jesus wirklich die Macht hat, den Tod zu besiegen, und wenn er das auch für dich getan hat und wenn das wirklich passiert ist, dann mach ihn zu Priorität in deinem Leben. Mach seinen Willen zu Priorität und nicht das, was du willst. Oder das, was alle machen. Mach das nicht zu Priorität. Oder das, was alle gut finden. Oder das, was alle von dir erwarten. Lebe für ihn. Und lebe so, wie er es möchte. Und in Kolosser zählt er dann einige Sachen auf, die man lassen soll, die man ablegen soll wie alte Klamotten. Das kann man sich gerne nochmal zu Hause nach durchlesen, diesen Abschnitt, die nächsten Verse. Und dann sagt er, was man an neuen Gewohnheiten tun soll, was man einüben soll, einüben darf mit der Kraft des Heiligen Geistes. Neue Denk- und Verhaltensweisen, die man anlegen soll wie neue Klamotten, die zeigen, mit welcher Kraft Gott in einem wirkt. Und diese Verse möchte ich uns einmal vorlesen. Weil Jesus auferstanden ist zu einem neuen Leben, das von der Ewigkeit geprägt ist, deshalb zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, geht so miteinander um. Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat. So tut auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, seid davon geprägt, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, lasst ihn dort regieren, sucht das, dass der Friede des Christus in euren Herzen regiere, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, in einer Gemeinschaft, und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch oder unter euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Möge Gott schenken, dass so unser Leben aussieht. Zu Hause, als Gemeinde, im Alltag, im Gottesdienst, immer. Weil er auferstanden ist, ist es möglich, dass das passiert. Denn weil er auferstanden ist, ist er der rechtmäßige König über alles, der allem und jedem gebietet. Und weil er wirklich auferstanden ist, gibt es am Ende umfassendes Heil für die, die zu ihm gehören. Und dann müssen wir hier nicht auf unser Recht und unseren Genuss pochen, sondern können wir fröhlich mit dem leben, was wir in Gott haben, schon jetzt und dann einmal in der Ewigkeit. Denn weil er ja auferstanden ist, weiß ich, dass er mich liebt und dass meine Sünde wirklich weg und vergeben ist. Und dann gibt es nichts Größeres als mit ihm, dem lebendigen und allmächtigen Gott, der mich so sehr geliebt hat, Gemeinschaft zu haben und für ihn zu leben. Seine Auferstehungskraft ist da, bis heute, auch für dich. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Ostersonntag und eine gesegnete Woche und möchte uns gern noch den Segen des Auferstandenen zusprechen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Aus Hebräer 13. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, Jesus, aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, er vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.